Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Für die einen ist er der Baumflüsterer, für die anderen ist er der bekannteste Förster Deutschlands. In jedem Fall ist er heute Vormittag bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen, Peter Wohleben.
Guten Morgen, Herr Heim.
Seit einer Woche ist das geheime Leben der Bäume im Kino, also die Verfilmung Ihres Bestsellers aus dem Jahr 2015. Wie oft haben Sie den Film zwischenzeitlich gesehen?
Oh, ich habe ihn mehrfach gesehen. Also ich muss sagen, ich gucke mir gern an. Der Film selber, der hat mich auch in der Premiere, was ich noch nie gehabt habe, wirklich zu Tränen gerührt.
Gucken Sie mit anderen Worten auch den Film mit gleichbleibender Zufriedenheit an?
Mir persönlich gefällt die Stimmung einfach gut, ne, weil das einfach eine tolle Filmmusik ist und ja, das packt mich irgendwie.
Wie gefallen Sie sich eigentlich als Hauptdarsteller?
Ja, das ist vielleicht das Einzige, was für mich merkwürdig ist. Die Szenen, ja, das ist wie wenn ich mich selber im Radio höre oder so, wo ich sage, okay, muss nicht unbedingt sein, ne, aber ich glaube, das geht jedem so.
Wobei Sie da zwischenzeitlich so viel Erfahrung haben, was Kamera, auch was Mikrofone angeht, dass es eigentlich Alltagsgeschäft zwischenzeitlich ist.
So, dass das mitläuft, so wie jetzt bei uns, das ist für mich Alltagsgeschäft. Deswegen freue ich mich übrigens auch auf solche Sendungen wie heute. Für mich ist das ein normales Gespräch. Ich treffe interessante Leute wie Sie, wir unterhalten uns und wenn hinterher andere Leute auch noch was davon haben, ist es umso schöner.
Wenn man mit der Verfilmung eines Buches in die Kinos geht, läuft man immer ein bestimmtes Risiko, ob das angestammte Publikum diesen Weg mitgeht. Haben Sie das vorab mit dem Verleih und mit der Filmfirma auch durchkalkuliert?
Das ist ja wie beim Buchverlag auch. Das ist immer ein Risiko. Ne? Also zum Beispiel Heine, die haben, als sie das Buch aufgelegt haben, auch nicht mit viel gerechnet, aber trotzdem ist es ein Kostenrisiko. Ne? Und ich selber habe mir nichts davon erwartet. Gut, das hat sich herausgestellt, läuft anders. Bei dem Film ist es genauso. Konstantin hat gesagt, okay, wir riskieren das. Haben das zum Glück nicht mit mir besprochen, sondern einfach nur gesagt, wir finden das Buch toll, da machen wir was draus.
Wie aufwendig waren die Dreharbeiten?
Die waren sehr aufwendig. Es sind zwei Teams unterwegs gewesen. Einmal Jan Haft, der anderthalb Jahre lang diese ganzen Naturaufnahmen gemacht hat. Also Natur lässt sich ja nicht stellen. Also entweder klappt es oder nicht. Und sonst muss man nochmal ran. Und das zweite Kamerateam mit dem Regisseur Jörg Adolf und Daniel Schönauer, die haben mich anderthalb Jahre lang begleitet zu allem, was ich sowieso mache.
Ja, was waren die wichtigsten Orte, an denen Sie dann auch vor Ort waren und gedreht haben?
Also für mich der wichtigste Ort war das Reservat der Quaker First Nation in Vancouver bzw. British Columbia an der Küste. Dort sollen 500 Quadratkilometer von dem Reservat abgeholzt werden. Und dieser kleine Indianerstamm, es sind nur noch 22 Leute, die können sich natürlich nicht richtig wehren. Und dadurch, dass das Buch in Kanada auch Jahresbestseller war, konnten wir sagen, okay, wir kommen darüber mit einem Kamerateam. Das mögen die Behörden gar nicht, ne, weil das den Tourismus stört. Haben wir gesagt, super, machen wir gerne. Und die haben jetzt zum ersten Mal einen Termin beim Forstministerium bekommen und es zeichnen sich Lösungen ab.
Ansonsten haben Sie in Schweden, glaube ich, den ältesten Baum der Welt gesehen. Wie alt ist der?
Der ist knapp 10.000 Jahre alt.
Das ist eine gesicherte Erkenntnis?
Das ist gesichert, das kann man über diese C14-Methode, ne, mit dem man bestimmtes Kohlenstoffisotop in dem Holzmulm, der da innen drin ist, untersucht. Ne, und das ist dann so auf plus minus 50 Jahre genau.
Wie war das, diesen Baum zu sehen?
Das war ergreifend, aber noch schöner war dort, das war einfach ein Zufall, der Guide, der uns da hochgeführt hat, das ist der bekannteste Waldschützer Schwedens, also ich kannte ihn nicht, Sebastian Kirpu, und der kämpft da auch alleine für die Rettung der Urwälder und das ist, tut so gut, wir saßen halt hinterher in irgendeinem Schnellimbiss an der Straße zurück und da hat er mal sein Herz ausgeschüttet und wir haben dann vereinbart, okay, wir machen mal so Jahrestreffen von solchen einsamen Seelen, die für den Wald kämpfen, ohne Programm, einfach nur um ein Bier zu trinken und sich mal entspannt mit netten Leuten zu unterhalten.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, Peter Wohleben, kommt aus Bonn. Vater weder Förster, noch Umwelt, noch Naturschützer. Stattdessen beheimatet im Finanzministerium. Also in einer Zeit, als Bonn noch der Regierungssitz war.
Richtig, genau so war es. Und dann fragt man sich, wie kommt so jemand, der im dritten Stock in der Innenstadt aufgewachsen ist, dazu, Förster zu werden? Also mit 6 kann ich mich daran erinnern, wollte ich schon Naturschützer werden. Fragen Sie mich nicht, warum. Meine anderen Geschwister sind Rechtsanwalt, Richterin, Auswärtiges Amt, also was ganz anderes. Also ich bin aus irgendeinem Grund das grüne Schaf der Familie.
Sie begannen, glaube ich, als Forstinspektor in Rheinland-Pfalz, korrekt?
Ja, korrekt.
Haben dann studiert?
Ich habe studiert hier in Rottenburg, also gar nicht so weit weg von hier. Und habe also konservative Forstwirtschaft studiert und bin dann raus, habe das Revier übernommen und habe dann relativ schnell gesagt, also so ne, diese ganzen alten Buchenfällen und mit Insektiziden und Großmaschinen, das fühlt sich nicht gut an. Ich konnte aber gar nicht genau sagen, warum. Und habe mir dann ökologisch wirtschaftende Betriebe angeguckt und habe gesehen, aha, Holznutzung und Waldschutz, das kann Hand in Hand gehen.
Wie ging das mit Ihrem Beruf dann weiter oder mit diesem Forstjob, den Sie dann hatten?
Ja, also die Waldbesitzer, die ich betreut habe, die fanden das toll, meine Vorgesetzten nicht. Ich wollte ja gar nicht ein Waldrebell für Deutschland werden, nur mein Revier in Ordnung halten. Und selbst das wurde mir so schwer gemacht, dass ich dann, ich glaube, es war insgesamt 23 Jahre bei der Forstverwaltung, dann gesagt habe, ich kündige. Also natürlich mit der Familie im Rücken, die gesagt hat, mach das, wir wollen nicht, dass du unglücklich wirst.
Wenn man dann auch sozusagen in der Mitte des Lebens sich befindet und nochmal neu durchstarten muss, das ist auch nicht so ganz einfach.
Nee, aber das wäre mir echt wurscht gewesen. Also wir haben auch überlegt, ob wir nach Schweden auswandern. Also nicht, weil in Schweden alles besser ist, aber das sind auch schöne Wälder, große Landschaften, wie wir sie zum Beispiel in der Eifel haben, aber ja, auch im Schwarzwald oder Schwäbische Alb. Das hat mir immer gefallen und wir hätten einfach nochmal komplett neu aufgesetzt. Ne? Also weil ich einfach gesagt habe, ich durfte zum Beispiel noch nicht mal drüber reden, dass meine Waldbesitzer in den schwarzen Zahlen stehen durch diese ökologische Wirtschaft, weil das hätte die Kollegen belastet.
Es ist dann auch deshalb anders gekommen, weil Sie angefangen haben, Bücher zu schreiben, Sachbücher, die dann ab welchem Punkt nicht nur halbwegs erfolgreich waren, sondern auch ertragreich.
Ich habe aber auch nur angefangen, weil meine Frau immer gesagt hat, schreib das doch mal auf, was du bei den Waldführungen erzählst. Und ich habe mich wirklich jahrelang geweigert, weil ich einfach keine Lust hatte zu schreiben. Ich erzähle halt viel lieber. Und irgendwann habe ich es ihr zuliebe eben gemacht. Mit dem ersten Buch, ein ganz kleines. Und das 16., das ist dann erfolgreich geworden.
Das geheime Leben der Bäume. Der Mega-Bestseller. Ich habe irgendwo gelesen, mehr als 1,3 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland. Korrekt?
Ja, richtig.
Da wandert ein bisschen Geld aufs eigene Konto.
Richtig, sogar jede Menge. Und dann fragt man sich natürlich, wenn man eh schon normal lebt, also als Förster verdient man ungefähr so wie ein Grundschullehrer, das ist nicht viel, aber auch nicht, das reicht einfach. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann sagte mein Sohn, das ist wirklich cool, sagte, Mensch, Papa, gründe doch eine Waldakademie. Und da fließt das Geld hin. Wir haben da einen richtigen Campus aufgebaut, also gerade entsteht ein neues Seminargebäude und sagt, yo, dafür hat es sich gelohnt.
Die Waldakademie funktioniert wie und rechnet sich dann schlussendlich nach diesen Investitionen wie?
Also die Waldakademie, die bietet Fortbildung für Waldbesitzer an, Ausbildungen zum Waldführer. Wir machen Schulführungen, wir unterstützen Bürgerinitiativen. Also eine ganz breit aufgestellte Mischung. Wir haben auch ein Urwaldprojekt, um alte Wälder zu schützen. Die muss ich nicht rechnen.
Was kommt noch dazu? Viermal im Jahr erscheint eine Zeitschrift.
Ja. Also da steht das Geo-Redaktionsteam dahinter mit einer tollen Rechercheabteilung. Das sind wirklich coole Leute. Ich erreiche damit nochmal andere Leute. Und ich kann aktueller, bebilderter arbeiten, letztendlich wie im Kinofilm auch. Es gibt Leute, die lesen nicht so gern und die haben eben über den Kinofilm die Möglichkeit, sich das Buch bewegt anzugucken.
Haben, Herr Wohlleben, Bäume ein Bewusstsein?
Das weiß man nicht. Aber das ist genau die spannende Frage. Bäume wie Pflanzen eben allgemein produzieren schmerzunterdrückende Substanzen. Also die können Schmerz fühlen, das könnte aber auch nur ein Reflex sein. So, pappelapapp. Aber schmerzunterdrückende Substanzen, wie wir auch produzieren in Stresssituationen, das machen wir, um unser Bewusstsein intakt zu halten. Und es ist die spannende Frage, warum machen Pflanzen das?
Und die Antwort?
Das weiß man noch nicht. Es gibt eine starke Vermutung, also wenn Sie die privat fragen, diese Wissenschaftler, dann sagen die, ja, also das wird schon ein Bewusstsein sein, aber dann werden die sofort von Kollegen angegriffen, weil der Begriff Bewusstsein eben für Tiere und Menschen reserviert ist.
Haben Bäume beispielsweise dann auch ein Gedächtnis?
Ja, ganz sicher sogar, weil sie zum Beispiel, gehen wir mal zu Apfelbäumen, die können die warmen Tage im Frühjahr, also wenn es jetzt im März mal warm wird, zählen, die treiben nicht sofort aus, sondern erst wenn eine bestimmte Anzahl von warmen Tagen erreicht ist, über 20 Grad, dann trauen die sich mit ihren Blüten raus, damit die eben nicht mehr in einem Spätfrost erfrieren. Das ist Forschung aus Deutschland.
Allerdings, vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja auch die Situation, schöne warme Tage, die Apfelbäume haben ausgetrieben und dann kam ein heftiger Frost. Und die Apfelernte war komplett futsch.
Und das finde ich ein schönes, fast rührendes Beispiel, dass auch Bäume sich vertun können.
Na gut, da kann man natürlich sagen, man findet für jedes ein Argument und auch ein entsprechendes Gegenargument.
Sicher, das findet man, aber das ist übrigens universitäre Forschung aus Deutschland. Also es gibt irgendeinen, Sie können auch sagen, Zählmechanismus. Und da sind wir wieder bei der Maschine. Das ist, gehen wir mal auf unser Gehirn runter, man kann jede einzelne Gehirnzelle super erklären. Also es gibt eine tolle Forschung. Bis heute ist nicht erforscht, wie entsteht ein Gedanke.
Kommunizieren Bäume miteinander und wenn ja, wie?
Also das ist eine alte Forschung schon aus den 70er Jahren über Duftstoffe. Warnen die sich zum Beispiel vor Pflanzenfressern, und das kann man sehr schön auch nachstellen, dass sobald diese Duftstoffe rauskommen, alle Bäume gleichzeitig Giftstoffe, Bitterstoffe in die Blätter einlagern. Aber die kommunizieren auch unterirdisch über die Wurzeln, teilweise sogar elektrisch über die Pilze. Und das hat die Zeitschrift Nature schon 1995 Wood Wide Web genannt.
Das bedeutet aber, wenn es denn so stimmt, dass Bäume eine Art Solidargemeinschaft bilden.
Ja, und das verwundert manche Leute, weil man sagt, naja, das ist doch jetzt sehr vermenschlicht, so von unserem Sozialsystem runtergebrochen, wo man sagt, nee, ist es genau andersrum. Bäume gibt es seit 300 Millionen Jahren und die können nur in einem großen Waldverband vernünftig agieren. Menschen gibt es erst seit 300.000 Jahren, also wenn überhaupt, hat der Mensch sich das Prinzip von der Natur abgeguckt.
Auf der anderen Seite, seit Darwin wissen wir ja auch, in der Natur überlebt nur der Stärkste.
Interessanterweise hat Darwin das gar nicht gesagt. Darwin hat gesagt, Survival of the fittest. To fit heißt passen. Es überlebt der Passendste. Das ist eigentlich eine kapitalistische Interpretation. Wobei Wirtschaft mittlerweile auch eher auf Kooperation geht. Also es heißt eigentlich Kooperation statt Kampf.
Also der Anpassungsfähigste überlebt, würde ja auch wieder im Umkehrschluss bedeuten, dass die Dinosaurier auch deshalb ausgestorben sind, weil sie sich an die neuen Gegebenheiten nicht haben anpassen können.
Na, sagen wir so ein Meteoriteneinschlag oder Asteroideneinschlag, der fast sämtliches Leben in einer Glutwolke erstickt, klar, also da kann man sich nicht anpassen, das geht ja innerhalb von Millisekunden. Grundsätzlich, man weiß auch das ja mittlerweile, waren das sehr intelligente Tiere, eben nicht dumpfe, reptilienartige Wesen, sondern intelligente. Also was gewesen wäre, wenn die Entwicklung weitergegangen wäre, würden wir hier vielleicht mit irgendwelchen Schuppen und Reißzähnen am Tisch sitzen und uns trotzdem unterhalten.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Peter Wohleben, ein Mann, der ganz viele Fans hat. Auf der anderen Seite gibt's auch ein paar Gegner, die sich entsprechend positioniert haben. Fangen wir an mit den Förstern, also ihren alten Berufskollegen. Ja. Was haben die gegen Sie?
Also das würde ich gar nicht so pauschal sagen. Ich arbeite mit sehr vielen Förstern sehr gut zusammen, auch mit vielen Forstwissenschaftlern. Aber sagen wir mal, die klassischen, die in den staatlichen Forstverwaltungen organisiert sind, die fühlen sich auf den Schlips getreten, weil ich sage, das System ist nicht in Ordnung.
Was an diesem System ist nicht in Ordnung, Ihrer Meinung nach?
Wir haben große Plantagen und übrigens angelegt bis auf den heutigen Tag. Gerade heute mit Sicherheit werden auch wieder welche gepflanzt, auch Nadelbäume, obwohl die gerade durch den Klimawandel ausgelöst kaputt gehen. Also die Lernfähigkeit scheint begrenzt des Systems, nicht des Einzelnen. Und das führt dazu, dass wir in den nächsten Jahren über die Hälfte der Waldfläche verlieren werden.
Dann haben Sie Probleme mit den Jägern oder andersrum. Jäger haben Probleme mit Ihnen. Warum?
Naja, sagen wir mal so, ich habe früher auch gesagt, man muss viel, viel mehr schießen, damit die kleinen Laubbäume wachsen. Mittlerweile weiß man aus Forschung, dass in unberührten alten Laubwäldern, wie sie hier früher typisch waren, gar kein Wild ist oder nur ganz, ganz wenig. Also das Jagdproblem ist ausgelöst durch Fütterung und durch Forstwirtschaft, die Bestände stark auflichtet, sodass am Boden Brombeeren, also einfach Weidekräuter sozusagen, aufwachsen und die Bestände explodieren.
Und was ist mit den Wildschweinen, die sich ja unfassbar schnell vermehren, wenn man da nichts tut?
Also bei Wildschweinen ist es so, es ist eine Untersuchung vom Ökologischen Jagdverband mal gewesen, beziehungsweise eine Veröffentlichung, dass pro Kilo Wildschweinfleisch ungefähr 12 Kilo Körnermais rausgekarrt werden, also Futter. So, und wenn man überlegt, in der Massentierhaltung reichen schon 4 Kilo, um das zu erzeugen, wird hier also dreimal mehr gefüttert, um eine Schweinefleischproduktion anzuleiern, so würde ich es mal fast nennen. Kein Wunder, dass die Bestände explodieren. Also ich würde die Fütterung komplett einstellen. Die heißt übrigens heute Kirrung. Jeder Jäger würde sagen, wir füttern gar nicht. Fütterung einstellen und dann kann man mit der Jagd ganz stark zurückgehen.
Dann gibt es noch die Wissenschaftler, die, wenn ich das sozusagen verknappen darf, ja, und auch ironisch zuspitzen darf, ihnen vorwerfen, sie vermenschlichen die Natur, sie träumen von kuschelnden, ja, Buchen und die Natur ist, wieder siehe Darwin, letztlich doch nur der Kampf ums Überleben.
Genau, und der Förster mit der Motorsäge spielt Schiedsrichter, genau. Interessanterweise, vielleicht ein kleiner Einschub, das Bundeslandwirtschaftsministerium hat gerade viel Geld locker gemacht und schickt 5 Rhetoriktrainer durch die Lande, wo sich die Förster alle anmelden können, Forstverwaltung, um emotionales Erzählen zu trainieren. Können Sie nachlesen, können Sie sich jetzt gerade anmelden. Das heißt, die springen gerade auf den Zug auf. Also diese Kritik ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Wochen alt und aktuell sagen die, nee, stopp, alles zurück, wir machen das jetzt auch so.
Was die Emotionalität angeht, ist da dann der positive Aspekt, dass man auf diese Art und Weise Leute für ein Thema begeistern kann, denen das vorher vollkommen wurscht war?
Erstens das und zweitens ist es auch angebracht. So mal ein einfaches Beispiel, warum sind Sie gegen Elefantenabschuss? Nicht, weil sie ein Biologe sind, sondern weil sie sagen, die Tiere sind schön, die tun mir sonst auch leid. Und warum soll man das nicht bei Bäumen machen? Das sind ja letztendlich so eine Art Pflanzenelefanten. Ihr großer Nachteil ist halt, dass sie sehr, sehr langsam sind, also ungefähr 1000-mal langsamer.
Im Ranking kommen die Bäume halt deutlich nach den Elefanten und den Tigern und den Löwen.
Ja, das sollte man aber ändern. Also wenn man weiß, dass ein intakter alter Laubwald im Vergleich zum Beispiel zu Stuttgart in einem heißen Sommertag um bis zu 15 Grad kühler ist. Also Wald macht eigentlich genau das, was wir jetzt dringend brauchen. Dann müssen wir halt schon überlegen, sollen wir weiter so viel Holz ernten? Sollen wir das vielleicht in ein besseres Verhältnis bringen? Also ich bin nicht gegen Holznutzung, das ist wunderbar, aber ein bisschen vorsichtiger.
Die Bäume, der Wald und der Mensch. Kaum jemand kann da so kompetent Auskunft geben wie unser heutiger Gast, wie Peter Wohleben. Ist das inzwischen halbwegs vernünftig untersucht worden, warum der Wald, warum die Bäume uns Menschen, wenn wir im Wald sind, gut tun?
Ja, also da gibt es mittlerweile eine ganz gute Studienlage dazu. So gut, dass zum Beispiel die Ludwig-Maximilians-Universität in München Therapeuten ausbildet. So, das ist sozusagen der Ritterschlag, wenn das von der konservativen Seite kommt. Das kann man einfach messen, dass durch das Einatmen dieser Kommunikationschemie der Bäume der Blutdruck sinkt. Und das tut uns so gut, dass ein mehrstündiger Aufenthalt zum Teil mehrere Tage nachwirkt.
Dann gibt's noch die sogenannten Terpene, die bei Menschen was bewirken?
Also die wirken auf das Immunsystem, das wird dann gestärkt, ne, die sogenannten Killerzellen, das hört sich ja ein bisschen negativ an, aber sagen wir, die Krebs bekämpfen, die werden stärker aktiviert und treten zahlreicher auf. Ist irgendwo auch kein Wunder, das ist ja unser natürlicher Lebensraum. Unser natürlicher Lebensraum ist ja nicht das Studio.
Dann gibt es noch sozusagen etwas, was eigentlich so banal ist, dass es in der Wahrnehmung keine Rolle spielt. Wer im Wald ist, bewegt sich. Und Bewegung ist immer und für alles gut und hilfreich.
Auf jeden Fall, vorausgesetzt, Sie machen das nicht nach Plan. Also wenn wir heute einen Waldspaziergang machen, dann sagen wir gehen um 9 Uhr los, sind um 12 Uhr im Gasthaus Waldesruh, 17 Uhr wieder am Wanderparkplatz. Und wenn Sie nach Hause kommen, typische Frage, wie viele Kilometer waren es denn? Und nicht, war es schön, wie hat es gerochen? Also wir sind dann noch leistungsmäßig unterwegs. Und genau da setzt das Waldbaden an. Das erlaubt einem, unter Anleitung zu trödeln.
Also Waldbaden ist ja nun ein Ausdruck, wo viele denken, um Gottes Willen, da kommt was ganz Esoterisches ums Eck.
Hab ich auch gedacht, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang habe ich gedacht, Menschenskinder, es geht doch wohl ohne Anleitung. Offenbar nicht. Und deswegen bieten wir das sogar mittlerweile in der Waldakademie an. Da macht man Entspannungsübungen, man legt sich mal mit einer Hängematte zwischen zwei Bäume und dann merkt man, dann kommt man runter. Und unter Anleitung, ja, wenn der Trainer sagt, mach das, dann ist das so und dann lässt man das auch zu.
Also ich habe das mal in Südtirol erlebt, so einen Waldspaziergang, wo es dann hieß, man soll die Schuhe ausziehen. Und am Anfang fand ich das dann eher befremdlich. Und irgendwann kam dann sozusagen von oben oder von unten die Erkenntnis.
Das ist ja aus Kindertagen letztendlich. Da sind wir ja alle barfuß gelaufen. Heutzutage sagt man, man denkt ja sofort, ich habe gar kein Handtuch dabei, dreckige Füße, Socken, wie komme ich wieder in die Schuhe? Da läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund das Übliche, ne, geht nicht ab. Und dazu ist es eben gut, wenn man sich darauf einlässt und das mal wirklich wieder richtig spürt. Also ich glaube, man nimmt da auch fürs gesamte Leben was mit.
Bäume umarmen, ist das nur ein alberner Trend oder steckt da ein tieferer Sinn dahinter?
Also sagen wir so, ich persönlich sehe darin keinen tieferen Sinn. Wenn das anderen Menschen was gibt, ist das schön. Ne? Sagen wir mal, man kann zumindest sagen, wer Bäume umarmt, hat keine Motorsäge in der Hand.
Ansonsten, was die Beziehung zwischen Menschen und der Natur angeht, ist eine Ihrer Beobachtungen der letzten Jahre auch, dass sich da im positiven Sinn doch einiges verändert hat?
Ja, und zwar weltweit. Das ist das Schöne, das habe ich eben über die Bücher kennengelernt und auch über die Dreharbeiten zum Film. Es gibt überall Menschen, die sich genauso für den Wald einsetzen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ich habe einen sehr schönen Art Leserbrief von dem pakistanischen Forstchef bekommen, auch ein Forstwissenschaftler. Er fand das Buch ganz toll und viel schöner war der Briefkopf. Da steht oben drin, der sitzt in einem Ministerium für Klimaschutz in Pakistan. Wo ich sage, warum haben wir das eigentlich nicht?
Der Wald und der Klimawandel, Peter Wohleben. Welche Auswirkungen hat der Umstand, dass es immer heißer und immer trockener bei uns wird im Sommer? Welche Auswirkungen hat das auf die Bäume?
Das hat negative Auswirkungen. Bäume mögen es immer feucht und kühl und deswegen machen die das selber. Also ein intakter Wald kühlt sich auch jetzt so runter, dass Maximaltemperaturen von 25 Grad darin entstehen, wenn er groß genug ist. In dem Augenblick, wo wir die Baumart ändern oder stark durchforsten, steigt das um 8 Grad an im Schnitt im Sommer. Dann wird es den Bäumen zu heiß und das erleben wir gerade, dass überall diese stark bewirtschafteten Wirtschaftswälder, vorwiegend mit Nadelbäumen, dass die jetzt anfangen abzusterben.
Wie ist es mit den Temperaturen in Verbindung dann auch mit der Trockenheit, die entsteht? Ich meine, Bäume brauchen Wasser. Welche kommen mit dieser Wasserknappheit besser klar als andere?
Also unsere heimischen Bäume kommen grundsätzlich besser klar. Allerdings, wenn wir natürlich mit Schwerstgerät da reinfahren, diesen Bodenschwamm zusammendrücken, sodass er kaum noch Wasser speichert, dann verdursten die Bäume natürlich viel schneller. Und deswegen sehen wir jetzt auch Buchen und Eichen, die absterben, die eigentlich in einem großen Verbund noch sehr gut überlebensfähig sind.
Welche sind am wenigsten überlebensfähig?
Am wenigsten überlebensfähig sind Importe, also das heißt Fichte, Kiefer, Douglasie, Lärche. Das sind Gebirgsbaumarten, die kommen in den Höchstlagen des Schwarzwalds vor, vielleicht ne, am Feldberg. Aber ansonsten in der breiten Fläche nicht. Und denen geht jetzt das Wasser aus. Die sind übrigens auch schon vor den heißen Sommern zu 57% ausgefallen.
Haben neue Bäume oder neu zupflanzende Bäume bei uns unter diesen veränderten klimatischen Bedingungen eine Chance?
Also da warnen mittlerweile sehr viele Wissenschaftler, auch Forstwissenschaftler davor aus der freien Forschung. Die sagen, es braucht ungefähr 1000 Jahre Minimum, bis sich eine fremde Baumart in das bestehende Ökosystem eingefügt hat, was ja aus Hunderttausenden anderen Arten besteht. Und wir ersetzen die wichtigste, nämlich die Lebensgrundlage und sagen, hey, das wird jetzt mal ein Wald.
Warum dauert das so lange?
Ja, also wir haben ja noch gar nicht alle Waldarten entdeckt. Die sind fein eingespielt auf diese Nährstoffflüsse, auf die bestimmte Zusammensetzung von Buchen, Eichen. Und wenn Sie denen jetzt eine Douglasie dahinsetzen, das ist so ähnlich, als wenn man sagen würde, wir beide stellen unsere Ernährung auf Gras um.
Okay. Was ist eigentlich mit dem Urwald? Also die Überlegung, dass die Natur es selbst regeln soll, wie sich das mit dem Wald weiterentwickelt und wie sich das verändert.
Das ist die beruhigende Nachricht. Das kriegt Wald wie seit 300 Millionen Jahren selber hin. Also wir müssen dem Wald nur mehr Raum lassen. Jetzt haben wir natürlich unsere Ansprüche als Menschen. Ne? Klar, wir wollen auch Holz ernten und das müssen wir einfach neu austarieren. Aber sicher ist, wir brauchen mehr Schutzgebiete und zwar große.
Das ist natürlich irgendwann auch mal ein finanzielles Problem. Da gibt es Waldbesitzer, da gibt es die Waldwirtschaft. Ja. Da verdient man natürlich mit dem Schlagen von Bäumen auch Geld.
Das, was Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten, und das ist übrigens keine Nachkriegsfrage, weil es wird bis heute werden Nadelplantagen angelegt, was dort zu verdienen ist, ist demnächst genau nichts. Das haben wir ja jetzt schon. Also überall dort, wo Fichte wächst, verdienen sie aktuell fast nichts mehr. Und wenn diese Waldfläche jetzt verschwindet, haben sie in den nächsten 50 Jahren auch kein Holz zu ernten. Das heißt, die Situation haben wir sowieso schon. Und das hat konventionelle Forstwirtschaft geschaffen. Wenn wir es besser austarieren mit gesunden Wäldern, werden wir auch wieder mehr Holz ernten können.
Eins noch zu den veränderten klimatischen Bedingungen. Ist dann auch die Gefahr größer geworden, dass entsprechende Schädlinge neu auftreten und größere Schäden anrichten als zuvor?
Die Gefahr besteht zweifelsohne. Wir sehen das gerade bei der Esche. Das ist ein importierter Pilz. Ne? Das kleine, falsche Stängelbecherchen. Das hört sich fast schon niedlich an. Dreht sehr, sehr viele Eschen auf links. Wir haben das bei der Ulme erlebt. Also das ist wirklich eine große Gefahr des globalen Handels.
Es gibt, was Bäume, was Wald angeht, globale Katastrophen. Wir haben diese furchtbare Situation in Australien. Die Schäden schier unvorstellbar. Ich glaube, ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik zwischenzeitlich durch diese abgebrannten Wälder betroffen. Wie schätzen Sie das ein? Wie bewerten Sie das?
Differenziert. Also bei bestimmten Bildern, das hat man auch im Fernsehen gesehen, sind im Hintergrund immer noch grüne Bäume. Da war es nur ein Buschfeuer, Bodenbrände. Das regeneriert sich innerhalb von vielleicht 10, 20, 30 Jahren wieder einigermaßen. Aber diese Megafeuer, da sind ja teilweise sogar Autos geschmolzen. Da sind alle Bäume verbrannt, da ist alles Leben verbrannt. Das kann Jahrhunderte dauern und in manchen Fällen sind möglicherweise sogar Arten ausgestorben.
Sind wir Menschen oder die Menschen, die in Australien leben, durch ihre Art zu leben, mit Schuld dran?
Ja klar, also genauso wie wir auch. Also das ist der Klimawandel. Und im Übrigen entstehen Feuer ja nicht von alleine. Also in 99,9% der Fälle hat das irgendjemand angezündet. Übrigens auch schon die Aborigines vor 50.000 Jahren. Also echte Waldbrände, wo wirklich Wald verbrennt, gibt es von Natur aus nicht.
Ist so eine Katastrophe, wie in Australien passiert, auch bei uns denkbar?
Das ist auch bei uns denkbar. Wir haben eben über der Hälfte der Waldfläche Nadelbäume, die sehr leicht brennen, die auch besonders schnell austrocknen. Und wenn es noch wärmer wird, ja, auch dann werden wir großflächigere Feuer erleben. Und genau deswegen sollten wir jetzt mal auf die Bremse treten.
Dann gibt's noch die Abholzung der tropischen Regenwälder. Also Stichwort Brasilien, beispielsweise in Verbindung auch mit einem neuen brasilianischen Präsidenten, dem Umweltschutz ganz offenkundig nicht besonders am Herzen liegt. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist ganz furchtbar. Es ist furchtbar. Brasilien hat am Amazonas noch 70% der Regenwälder, immerhin 30% schon verloren. Wir haben gar keinen Urwald mehr, null. Und wir wehren uns, beziehungsweise die Forstbehörden, gegen die Ausweisung größerer Schutzgebiete. Und man sagt, Freunde, wir können gar nicht mehr mitdiskutieren. Bolsonaro hat ja auch Angela Merkel brüsk zurückgewiesen, sie sollte ihre Hilfszahlungen im eigenen Land verwenden und nicht für den brasilianischen Regenwald. Ich mag den Mann überhaupt nicht. In diesem Punkt hat er recht.
Wer profitiert eigentlich von der Abholzung der tropischen Regenwälder in erster Linie?
In erster Linie natürlich die Farmer dort, aber in zweiter Linie unsere Schweinezüchter. Ich meine, die verfüttern brasilianischen Soja. Deutschland ist ja, glaube ich, der oder einer der größten Schweinefleischexporteure der Welt. Im Übrigen landet der Soja durch die Schweinemägen als Gülle auf unseren Feldern in gigantischen Mengen. Und wir haben anschließend sogar noch verseuchtes Trinkwasser. Da läuft ja gerade ein EU-Verfahren gegen Deutschland. Also es ist nicht so gut.
Was lernen wir daraus? Alles hängt mit allem zusammen?
Es hängt alles mit allem zusammen. Wir atmen alle dieselbe Luft. Und im Endeffekt sollen wir bei uns anfangen. Wir sagen immer, Deutschland hat nur so einen winzigen Anteil, 2% an den globalen CO2-Emissionen. Aber pro Kopf sind wir, ich glaube, an vierter Stelle, dritter oder vierter Stelle.
Ihre zwei, drei wichtigsten Tipps für uns als Verbraucher?
Also ein wichtiger Tipp ist, Freude am Leben zu haben und optimistisch in die Zukunft zu gehen. Weil ansonsten steckt man den Kopf in den Sand, Vogelstrauß, ich kann das alles gar nicht mehr hören und macht so weiter. Und Klimaschutz kann ja Spaß machen. Also wir haben zum Beispiel die Waldakademie neu gebaut. Die verbraucht keine externe Energie mehr. Das ist gut gebaut, Passivhaus. Da entweicht noch CO2, aber das kommt vom Team. Und dieses CO2 mag ich.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, ist Peter Wohleben, der mal Förster war, viele Jahre Förster war, dann aus den bereits geschilderten Gründen sozusagen das Metier gewechselt hat, ein sehr erfolgreicher Buchautor geworden ist, das geheime Leben der Bäume, um es nochmal zu sagen. Dann haben Sie noch das Seelenleben der Tiere, auch sechsstellig. Hm.
Ja, genau. Es sind also noch eine Reihe von Büchern gefolgt. Das aktuell ist das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Und dann eben jetzt mit dem Kinofilm das Ganze auch noch visualisiert. Eine ganz neue Erfahrung für mich und auch für das Publikum. Nebenbei bin ich auch immer noch Förster, allerdings nur noch stellvertretender Revierleiter, weil ich eben ab und zu, so wie heute, auch mal unterwegs bin. Also das Leben ist einfach irre bunt geworden.
Was den Film angeht, der ja seit einer Woche in den Kinos läuft, Sie haben so quer durch die Republik auch bestimmte Vorführungen gemacht mit Publikum. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt?
Das ist ja genau der Grund, warum ich diese Kinotour auch so gerne mitgemacht habe, dass ich in Kontakt mit den Menschen komme, dass ich Bürgerinitiativen unterstützen kann. Wie hier zum Beispiel auch in Stuttgart gibt es eine ganz tolle. Überall gibt es Menschen, die sich für den Wald engagieren und das ist eine tolle Form der Demokratie. Dass Leute sagen, ja, nicht immer meckern und das Kreuzchen alle vier Jahre dann immer weiter nach rechts verschieben. Nee, man kann sich auch zwischendurch engagieren.
Wobei bürgerschaftliches Engagement ist das eine und die politische Umsetzung ist das andere. Sie hatten nun auch im Lauf der letzten Jahre immer auch wieder mit Politikern zu tun. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ich würde mal sagen, gemischte. Also Julia Klöckner ist auf mich nicht besonders gut zu sprechen, wobei wir uns auch schon getroffen haben und sie das Buch gelesen hat und mir eine begeisterte Fanpostkarte geschrieben hat. Ich glaube, das mag sie gar nicht mehr hören jetzt. Also das ist ganz unterschiedlich und das gehört zur Demokratie dazu. Auch ich muss es aushalten, dass nicht alle toll finden, was ich mache und möglicherweise was ganz anderes. Aber ich erhebe halt meine Stimme und schaue mal, was draus wird.
Was Julia Klöckner angeht, Sie hatten ihr, glaube ich, große Ahnungslosigkeit attestiert und das mag ja kein Mensch auf dieser Welt gern hören.
Das mag keiner hören. Und wie gesagt, privat kann es auch eine ganz sympathische Frau sein. Aber was sie macht, sie redet das wirklich undifferenziert nach, was die Forstindustrie, was ja auch ihre Berechtigung hat, gar keine Frage, 1:1 erzählt. Ich kenne diese Argumente wirklich auch von anderen Personen, wo man sagt, bilden Sie sich doch bitte mal eine eigene Meinung. Schauen Sie doch bitte auch mal mit den Umweltverbänden. Da müssen viel mehr Gespräche laufen.
Dass jeder von uns, was Umwelt, Umweltzerstörung, Klimawandel angeht, dass jeder von uns sich anders verhalten kann oder vielleicht auch anders verhalten soll, ist klar. Gleichwohl, das ist ein so drängendes, globales Thema, dass eigentlich die internationale Völkergemeinschaft da zu Potte kommen muss. Haben Sie da Hoffnung?
Also wenn man es so sieht, nicht. Weil dann ist das so nebulös und jeder sagt, ja, mein Anteil ist ja so klein, ich kann ja gar nichts machen. Aber ich sage mal ein einfaches Beispiel. Wechseln Sie doch mal die Suchmaschine von Google auf Ecosia. Mit denen pflanzen wir zusammen Bäume. Die sind absolut gemeinnützig und dann kriegen Sie für so und so viele Klicks, pflanzen die wirklich Bäume und die zählen nur Bäume, die nach 3 Jahren noch stehen. Die haben also über die Tour schon, ich glaube, 82 Millionen Bäume gepflanzt. Das kostet nichts und tut auch nicht weh.
Ändert aber nichts dran, dass die UNO, internationale Organisationen, die miteinander vernetzt sind, da tätig werden müssen. Und da gibt es halt viele Faktoren, die sich gegenseitig blockieren.
Also ich sehe das anders. Deutschland zum Beispiel, obwohl es international gar keine so große Rolle spielt, hat ja vor 15 Jahren über das Erneuerbare Energiengesetz eine Blaupause geliefert, die übrigens viele Länder abgeschrieben haben. Das ist aber ins Stolpern gekommen. Also Deutschland ist sehr lethargisch in diesem Punkt geworden. Und ich wünsche mir jetzt, mit neuer Energie in die Zukunft zu starten, als Beispiel. Also man glaubt gar nicht, wie das auf andere Länder wirkt.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Gerne, Herr Heim. Vielen Dank.
Eins gehört. SWR.